SWR aktuell, global.
Das Umweltmagazin mit Dominik Bartoschek, herzlich willkommen. Bringen Waschbären und ihr Ausbreitungsdrang das ökologische Gleichgewicht bei uns in Gefahr und müssen sie deshalb stärker bejagt werden? Darüber rede ich in dieser Sendung mit dem Wildbiologen Ulf Hohmann.
Der Waschbär ist dermaßen erfolgreich in Mitteleuropa, dass die Idee, man könne ihn wieder loswerden, eigentlich etwas absurd erscheint. Er ist da und wird bleiben.
Außerdem geht es um eine Katastrophe, die vor 10 Jahren die Welt erschüttert und in Deutschland das endgültige Ende der Atomkraft eingeleitet hat.
Es gibt bei dieser Sicherheitsprüfung keine Tabus. Genau aus diesem Grunde werden wir die erst kürzlich beschlossene Verlängerung der Laufzeiten der deutschen Kernkraftwerke aussetzen.
Fukushima und die Folgen jetzt in global. 11. März 2011. Dieses Datum hat sich bei vielen von uns eingebrannt ins Gedächtnis und am 10. Jahrestag kommen jetzt viele der Bilder von damals wieder hoch. Der 11. März, das ist der Tag, an dem in Japan erst die Erde bebt, dann ein Tsunami große Landstriche verwüstet und an dem dann auch noch die Atomkatastrophe von Fukushima ihren Anfang nimmt. 10 Jahre danach, ein Rückblick von Japan-Korrespondentin Katrin Erdmann.
Es ist kurz vor 3 am Nachmittag, als das Seebeben vor der japanischen Ostküste losgeht. In den Häusern wackeln die Schränke, Straßenbelag bricht auf. Von Dächern fallen Bruchstücke herab. Menschen bringen sich in Sicherheit. Was sie nicht wissen, das Schlimmste kommt erst noch. Nicht einmal eine halbe Stunde später rollen Tsunami-Flutwellen auf die Pazifikküste zu. Zwar wurde davor gewarnt, doch oft war die Vorhersage für die Höhe der Flutwelle viel zu niedrig angegeben. Mit voller Wucht treffen die Wellen aufs Land. An einigen Stellen sind sie bis zu 18 Meter hoch. Die Japanerin Saeko Kudo lebte damals mit ihrer 80-jährigen Mutter zusammen und erlebte dramatische Momente. Ich sah, wie meine Mutter im Wasser versank. Ich packte sie am Kragen und hob sie hoch. Als ich sie zu fassen bekam, atmete sie nicht mehr. Ich klopfte ihr ins Gesicht. Dann spuckte sie Wasser aus und ich rief ununterbrochen ihren Namen. Auch Machiko Kikuchi überlebt, obwohl sie zunächst nichts von der Warnung mitbekommen hatte und gerade im Auto unterwegs war. Als ich mit meinem Auto weggefegt wurde, dachte ich, das war's jetzt. Das Wasser hatte eine so unglaubliche Kraft und Geschwindigkeit. Sie hat Glück, doch fast 20.000 Menschen schaffen es nicht. Sie ertrinken in den Fluten. Das Wasser reißt Bäume, Häuser, Autos, alles mit, was sich ihm in den Weg stellt. Im Atomkraftwerk Fukushima Daiichi, direkt an der Pazifikküste, fällt der Strom aus. Die Notstromaggregate springen nicht überall an. Die Brennstäbe können nicht mehr gekühlt werden. In einer Telefonkonferenz beschreibt Kraftwerksdirektor Yoshida 3 Tage darauf, was gerade passiert. Ganz schlimm. In Block 3 gibt es gerade eine Wasserstoffexplosion. Das war um 11.01 Uhr. 3 Reaktorblöcke werden später in Flammen stehen. Radioaktivität tritt aus. 160.000 Menschen müssen insgesamt ihre Häuser verlassen. Es kommt zu 3 Kernschmelzen. Erst 3 Wochen später tritt der damalige Chef des Atomkraftbetreibers TEPCO Katsumata vor die Presse. Er wolle sich aus tiefstem Herzen dafür entschuldigen, dass sein Unternehmen vielen Menschen und der Gesellschaft so viel Leid zugefügt habe, sagt er. Vor Gericht wird er später auf nicht schuldig plädieren und freigesprochen werden. In dem havarierten Kraftwerk Fukushima Daiichi hat längst der Rückbau begonnen. Doch er geht viel langsamer voran als erwartet und wird bis zu 40 Jahre dauern.
Der Unglücksreaktor in Fukushima produziert also längst keinen Strom mehr und wird zurückgebaut. Doch andere japanische AKW laufen weiter. Das Land will trotz der Erfahrungen mit Fukushima an der Kernenergie festhalten. Ganz anders bei uns. Deutschland steigt bekanntlich aus der Atomkraft aus und die Entscheidung fiel ebenfalls vor 10 Jahren, nämlich unter dem Eindruck der Bilder aus Fukushima. Und sie fiel innerhalb kürzester Zeit, nur in wenigen Tagen. Stefanie Peik über das politische Beben in Deutschland nach der Katastrophe in Japan.
Freitag, 11. März 2011, Ausschnitte aus den Radionachrichten um 8 Uhr morgens.
Ein schweres Erdbeben hat den Norden Japans erschüttert. Die Pazifikküste des Landes wurde von einer meterhohen Flutwelle getroffen. Das Epizentrum liegt rund 400 Kilometer nordöstlich von Tokio.
Die Flutwelle überspült auch die Atomanlage Fukushima 1. Von nun an überschlagen sich die Ereignisse. Um 15.30 Uhr unserer Zeit meldet Betreiberkonzern TEPCO den nuklearen Notfall. Am Morgen darauf zeigen Fernsehkameras eine Wasserstoffexplosion in Reaktorblock 1. Das Gebäude stürzt teilweise ein, die Strahlung vor Ort steigt. Umweltkorrespondent Axel Weiß damals.
Eine Kernschmelze in mindestens einem der insgesamt 6 betroffenen Kernreaktoren wird damit immer wahrscheinlicher.
Abschalten! Abschalten!
An diesem Samstag gehen in Baden-Württemberg rund 60.000 Atomkraftgegner auf die Straße und bilden eine 45 Kilometer lange Menschenkette von Stuttgart bis zum Atomkraftwerk in Neckarwestheim.
Wer für Atomkraft ist, den kann ich nicht verstehen. Japan ist das beste Beispiel.
Ich habe 3 Kinder und ich hoffe einfach, dass immer mehr Leute wachgerüttelt werden.
Die Entsorgungsfrage ist nirgendwo auf der Welt gelöst. Neckarwestheim ist eines der ältesten Atomkraftwerke und auch das ist nicht erdbebensicher.
Massiver Druck von der Straße, ausgerechnet 2 Wochen vor der Landtagswahl in Baden-Württemberg. Erst einige Monate zuvor hatte die schwarz-gelbe Bundesregierung die Laufzeiten der deutschen Atomkraftwerke verlängert. Aber Bundeskanzlerin Angela Merkel hat bekanntlich ein Gespür für die Stimmung in der Bevölkerung. Nun legt sie innerhalb kürzester Zeit eine Kehrtwende in der Atompolitik hin. Am Sonntag, den 13. März, sagt sie sinngemäß, wenn es in Japan mit seinen hohen Sicherheitsstandards einen nuklearen Unfall geben kann, dann kann auch Deutschland nicht einfach zur Tagesordnung übergehen. Hinter den politischen Kulissen wird es hektisch. Am Montag, den 14. März, kündigt Merkel eine Sicherheitsüberprüfung der deutschen AKW an.
Es gibt bei dieser Sicherheitsprüfung keine Tabus. Genau aus diesem Grunde werden wir die erst kürzlich beschlossene Verlängerung der Laufzeiten der deutschen Kernkraftwerke aussetzen. Und dies ist ein Moratorium und dieses Moratorium gilt für 3 Monate.
Am Dienstag schließlich setzt Merkel gegen den Widerstand einiger Länderchefs durch, dass die ältesten Kraftwerke zumindest vorübergehend abgeschaltet werden, darunter Neckarwestheim 1 und Philippsburg 1 in Baden-Württemberg sowie Biblis A und B in Hessen. Wenig später wird Winfried Kretschmann erster grüner Regierungschef in Stuttgart. Im Juni beschließt der Bundestag den endgültigen Ausstieg aus der Atomenergie. Im Ergebnis ähnlich wie der Atomkonsens von Rot-Grün, aber sehr teuer. Denn die Energiekonzerne klagen. Seit kurzem ist klar, wie saftig die Rechnung für Deutschland ausfallen soll. Rund 2,4 Milliarden Euro.
Stefanie Peik über den Beschluss Deutschlands, vor 10 Jahren aus der Atomkraft auszusteigen. Weltweit gehen derzeit allerdings viele Länder einen umgekehrten Weg und planen den Bau neuer Atomkraftwerke. Und der Ruf nach mehr Klimaschutz gibt der Kernenergie derzeit ebenfalls Auftrieb. Schließlich stößt sie bei aller Problematik wenigstens keine Klimagase aus. Alice Thiel Sonnen über die Diskussion, ob Klimaschutz ohne Atomkraft möglich ist.
Ein Atomkraftwerk, ein Kohlekraftwerk, ein Windrad. Es sind die Erneuerbaren und Atomenergie, die gut abschneiden, wenn es darum geht, für mehr Klimaschutz möglichst wenig klimaschädigende Treibhausgase zu produzieren. Am Atomausstieg gibt es immer wieder Zweifel. China baut mehr Kernkraftwerke, um klimaneutral zu werden. Frankreich verlängert die Laufzeiten der bestehenden AKW. Ein Revival der Atomkraft für mehr Klimaschutz, da hat Christoph Pistner vom Öko-Institut Darmstadt seine Zweifel.
Die Zeiten, die wir brauchen würden, um Kernkraft hochzufahren, sind extrem groß. Und die damit verbundenen Kosten, auch da sind sich, glaube ich, mittlerweile die großen internationalen Studien einig. Neue Photovoltaik, neue Wind ist einfach wesentlich günstiger, als es heutige Kernkraftwerke sind. Und es ist auch nicht abzusehen, dass sich an diesem Trend was ändern wird.
Um eine Kilowattstunde Strom zu produzieren, liegen die Kosten bei Wind und Sonne im einstelligen Cent-Bereich. Atom- und Kohlestrom bleiben zweistellig. Der emeritierte österreichische Wissenschaftler Holger Rogner hat unter anderem bei der Internationalen Atomenergieorganisation gearbeitet. Ihm fehlt bei den Kostenberechnungen für die erneuerbaren Energien ein wichtiger Faktor.
Sie sind immer, speziell Sonne und Wind, nicht stetig verfügbar. Dann sind die Kosten deutlich höher, weil eben Speicher und sonstige Sachen bereitgehalten werden. Die Speicher selbst sind noch nicht so weit, dass wir das großtechnisch einsetzen können. Wir brauchen deshalb andere, sprich fossile oder nukleare Technologie, die eben die Grundlast und die Versorgungssicherheit bereitstellen.
Atomkraft könnte einspringen, wenn gerade keine Sonne scheint und kein Wind weht. Sie ist aber schwerfällig. Und mit vorrangig Ü30 AKW, das ist ihr Durchschnittsalter heute, wäre die Reserve störanfällig und riskant. Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung hat berechnet, dass die Atomkraftwerke nur noch zu 2/3 ihrer Kapazität einsatzfähig sind. Siehe die klimawandelbedingten Hitzesommer. Wenn es mit dem Kühlwasser aus den Flüssen eng wird, ausgerechnet da fallen Atomreaktoren aus, argumentiert der Staatssekretär im Bundesumweltministerium Jochen Flassbart. Atomkraft für mehr Klimaschutz sei eine Illusion.
5% macht die Atomenergie heute am weltweiten Energiemix aus. Und nach Einschätzung der Internationalen Energieagentur wird das auch dauerhaft in dieser Größenordnung bleiben. Schon daraus sieht man, dass ein Anteil von 5% unmöglich einen Beitrag dazu leisten kann, jenseits aller Fragen von Verantwortbarkeit aus technischer Sicht.
Daran ändert auch die Forschung an Mini-Reaktoren oder anderen Kühlmitteln nichts. Sie könnten möglicherweise sicherer sein, bleiben aber sehr teuer und wären erst in Jahrzehnten praktisch einsetzbar.
Ein Bericht von Alice Thielsonnen. Sie hören das Umweltmagazin Global in SWR aktuell, in dem wir jetzt zu einem tierischen Problem kommen. Oder sollte ich besser sagen, zu einem tierischen Star? Das kommt wohl ganz auf den Standpunkt an, denn am Waschbär scheiden sich die Geister. Einfach nur süß finden ihn die einen, eine echte Plage stöhnen die anderen. Schwer zu sagen, wer da recht hat. Klar ist nur, der Waschbär ist aus unserer heimischen Tierwelt längst nicht mehr wegzudenken. Ursprünglich stammt er aus Nordamerika, doch seit knapp 90 Jahren breiten sich die äußerst vermehrungsfreudigen Tiere auch hier bei uns aus. Bevor ich gleich mit einem Fachmann darüber rede, ob das nun eine Bereicherung oder ein Problem für unsere heimische Tierwelt ist, einige Waschbärfakten zusammengefasst von meiner Kollegin Sabine Schütze.
Schwarze Knopfaugen, flauschige Ohren, die typische Zorro-Maske quer übers Gesicht. Und dann noch dieser Puschelschwanz. Wo immer im Internet ein lustiges Waschbär-Video zu sehen ist, und es gibt ziemlich viele davon, regnet es in den Kommentarspalten digitale Herzchen und Entzückungsschreie. Doch das tapsig harmlose Äußere täuscht. Der Waschbär ist ein ziemlich wilder Geselle. Ungestüm, ausbreitungsfreudig, extrem anpassungsfähig und nicht gerade wählerisch bei der Auswahl seiner Nahrung. In Deutschland gab es ursprünglich nur wenige Paare. Sie wurden ab den 30er Jahren gezielt ausgesetzt oder entkamen aus Pelztierfarmen. Hessen und Brandenburg gelten als Keimzelle der deutschen Population. Doch längst haben sie sich übers ganze Land verbreitet. Wie viele es von ihnen heute gibt, weiß niemand. Doch die Abschusszahlen des Deutschen Jagdverbandes zeigen ganz klar steigende Tendenz. Gut 200.000 Tiere wurden deutschlandweit in der Jagdsaison 2019/20 erlegt. In Baden-Württemberg waren es über 3.000, in Rheinland-Pfalz über 1.000. Auf einer Liste der Europäischen Union werden die Waschbären als invasive, also nicht heimische Art geführt, die es zu bekämpfen gilt. Jäger und auch viele Naturschützer befürworten das. Sie fürchten nämlich, dass Waschbären die heimische Artenvielfalt gefährden, zum Beispiel, weil sie gerne Vogelnester ausrauben. Es gibt aber auch Stimmen, die den Waschbär in Schutz nehmen. Die Gefahr für die heimische Fauna sei wissenschaftlich nicht belegt. Man müsse einfach mit den Tieren leben lernen.
Ist der Waschbär also ein Problembär oder doch eher eine putzige Bereicherung unserer Tierwelt? Über diese Frage habe ich vor der Sendung mit dem Wildbiologen Ulf Hohmann gesprochen. Er arbeitet bei der Forschungsanstalt für Waldökologie und Forstwirtschaft Rheinland-Pfalz in Trippstadt und forscht seit Jahren zu Waschbären in Deutschland.
SWR aktuell, global, das Gespräch.
Herr Hohmann, der Waschbär gilt vielerorts als Plage. Ich muss aber persönlich sagen, ich habe um oder an meinem Wohnort Mainz noch nie ein Exemplar in freier Wildbahn gesehen. Wo müsste ich denn hingehen und genau hinschauen, um auf einen Waschbären oder seine Spuren zu treffen?
Ja, das ist schon eines der ganz interessanten Phänomene bei dieser Tierart, dass sie, obwohl sie eigentlich schon fast 100 Jahre bei uns in Europa vorkommt, immer noch sehr unterschiedlich verteilt ist. Es gibt teilweise Regionen, Hessen, Brandenburg, da ist er sehr viel häufiger, aber selbst innerhalb Hessens gibt es Regionen, wo wahrscheinlich viele Leute noch nie einen gesehen haben. und andere Regionen, wo er sehr häufig vorkommt. Und Rheinland-Pfalz ist eher ein Randgebiet aus Sicht des Waschbären.
Und wenn man sich so typische Lebensräume anschaut, wo müsste ich hingehen hier in der Gegend, um auf einen Waschbären zu treffen? Wo halten die sich gerne auf?
Es gibt eigentlich zwei Lebensräume, die er bevorzugt aussucht. Das sind einmal gewässerreiche Laubwälder oder siedlungsnahe Waldgebiete. Also in beiden Regionen könnte man Chancen haben, ihn zu sehen.
Das sind ja aber eigentlich sehr unterschiedliche Lebensräume. Da klingt ja so ein bisschen raus, dass der Waschbär sehr anpassungsfähig ist und ganz verschiedene Lebensräume sich aussuchen kann. Ist das das Erfolgsgeheimnis seiner Ausbreitung?
Ja, in einer gewissen Hinsicht stimmt das. Also aus Sicht des Waschbären ist ein siedlungsnaher Wald oder ein gewässerreiches Waldgebiet gar nicht unterschiedlich. In beiden Regionen dominiert die Dreidimensionalität. Er kann irgendwo raufklettern und sich eine Höhle suchen. Er findet reichlich Nahrung, entweder in den Gewässern oder in den Mülltonnen. Also aus seiner Sicht ist das eigentlich alles recht ähnlich. Aber es stimmt, er ist extrem anpassungsfähig, extrem intelligent, kann sehr gut klettern und damit kommt er eigentlich mit vielen Situationen gut klar.
Das macht ihn ja auch in gewisser Weise sehr problematisch, denn er wird ja damit für ganz viele Arten und für ganz viele andere Tiere zur Konkurrenz und zur Gefahr. Welche Tiere sind es denn im Besonderen, die darunter leiden, wenn der Waschbär in ihren Lebensraum eindringt und ihn erobert?
Ja, dieser Aspekt ist sehr ambivalent, weil einerseits aufgrund seiner enormen Anpassungsfähigkeit und er hat keine spezialisierten Nahrungsressourcen, er kann eigentlich alles fressen, tut er auch niemandem speziell weh, das auf der einen Seite, also er nischt sich recht gut ein und man kriegt es vielleicht gar nicht wirklich mit, weil er sich von dem ernährt, was sowieso massenhaft da ist.
Also er ist nicht auf eine spezielle Nahrung spezialisiert.
Genau, das ist das eine, er ist nicht spezialisiert, deswegen kann es sein, dass er relativ gut mit den anderen Arten in seinem Lebensraum klarkommt. Auf der anderen Seite, weil er eben so anpassungsfähig ist, kann er wiederum Tricks anwenden, die in unserer heimischen Tierwelt unbekannt waren bis dato. Und dann kann er einzelnen Arten doch Schwierigkeiten bereiten.
Welche Arten sind das? Haben Sie ein paar Beispiele?
Ja, nehmen wir mal zum Beispiel eine Kuriosität. Das sind die Mauersegler. Mauersegler brüten eigentlich gerne, wie der Name schon sagt, an Gebäuden. Aber es gibt auch Populationen, die in Höhlen brüten, in Baumhöhlen. Und diese Mauersegler haben überhaupt keinen Trick drauf, sich dem Waschbär zu erwehren. Der klettert einfach in diese Höhlen rauf, wartet, bis der Mauersegler mit hoher Geschwindigkeit sein Flugloch anvisiert, dann in dem Flugloch verschwindet und der Waschbär geht dann einfach hin und mit seiner langen Pfote und holt den Mauersegler da wieder raus. Die haben einfach kein Rezept gegen diesen findigen Predator.
Ich habe auch gelesen, dass die Sumpfschildkröte beispielsweise so eine Art ist, die besonders unter dem Waschbär leidet. Stimmt das?
Ja, also man muss natürlich immer dazu sagen, die Sumpfschildkröte leidet nicht unter dem Waschbär, sondern die Sumpfschildkröte leidet unter dem Verlust an Lebensräumen. Das heißt, wir Menschen sind es eigentlich, die diese Tierart an den Rand der Ausrottung gebracht haben. Und der Waschbär ist im Grunde genommen nur noch so der allerletzte Sargnagel vielleicht. Die Sumpfschildkröte ist ja eine Wasserschildkröte. Der Waschbär wiederum liebt es, im Wasser nach Nahrung zu suchen und da kommt er offenbar sehr gut an die Tiere ran. Er kann auch die Gelege ausbuddeln. Das macht nicht nur der Waschbär, das machen viele andere Räuber auch bei uns. Aber der Waschbär ist halt wieder ein zusätzlicher und das kann unter Umständen für die Schildkröte dann wirklich das endgültige Aus in einigen Regionen bedeuten.
Sie haben die Sumpfschildkröte jetzt angesprochen. Bei anderen Tierarten, da ist es ja durchaus umstritten in Fachkreisen. Sorgt der Waschbär dafür, dass sie gefährdet sind oder nicht? Wie sehen Sie das? Ist der Waschbär eine Gefahr für die biologische Vielfalt?
Also aus wissenschaftlicher Sicht ist das meiner Meinung nach schwer zu beurteilen, weil, wie schon eingangs erwähnt, diese Anpassungsfähigkeit, dieses Omnivore, ja, also dieses Allesfressende, eine bestimmte Tierart in Bedrängnis zu bringen, wie ein bisschen widerspricht. Lokal kann es zu Problemen kommen, Stichwort Sumpfschildkröte oder Stichwort baumbrütende Mauersegler. Da gäbe es noch andere Arten, die man nennen könnte. Aber das sind meistens lokale Konflikte. Im Großen und Ganzen, er lebt immerhin schon seit fast 100 Jahren bei uns, geht das relativ geräuschlos.
Was folgt denn für Sie daraus? Die Jäger sagen ja, wir müssen Waschbären massiv schießen. Sie schießen auch immer mehr. Wie sehen Sie das? Waschbär wieder zum Verschwinden bringen oder sich lieber mit dem Waschbär arrangieren?
Die Frage stellt sich eigentlich gar nicht, weil er ist da und er ist gekommen, um zu bleiben. Die Abschusszahlen, die ja in dem Intro schon erwähnt wurden, wir sind jetzt bei 200.000 erlegten Waschbären. Vor 20 Jahren war es ein Zehntel. Der Waschbär ist dermaßen erfolgreich in Mitteleuropa, dass die Idee, man könne ihn wieder loswerden, eigentlich etwas absurd erscheint. Deswegen verstehe ich auch nicht ganz diese Debatte. Die Antwort hat der Waschbär eigentlich schon längst gegeben. Er ist da und wird bleiben.
Das heißt, gar nichts tun?
Man wird nicht viel tun können. Man kann versuchen, lokal, das finde ich, sollte man betonen, lokal was machen. Da muss man nicht tatenlos zustehen. Also die wenigen Sumpfschildkröten, die wir noch haben, sollten wir mit allen Mitteln, die wir haben, auch schützen. Das gebietet das Naturschutzrecht. Das sind aber lokale Maßnahmen. Im Großen und Ganzen werden wir der Sache aber nur zugucken können.
Jetzt gibt es auch den Vorschlag aus der Jägerschaft, den Waschbären so zurückzudrängen, indem man ihn bei uns als Sonntagsbraten populär macht, so wie das in Nordamerika ja wohl durchaus schon üblich ist. Haben Sie Waschbär schon mal gegessen und was halten Sie von so einer Idee?
Ich habe ihn persönlich noch nicht gegessen, würde es allerdings durchaus tun, wenn ich mal die Gelegenheit dazu habe. Ich finde, jeder Biologe sollte die Tierart auch mal probiert haben, mit der er gearbeitet hat. Ist mir aber bisher noch nicht vergönnt gewesen. Ich halte es für einen kuriosen Vorschlag, weil er wird nicht wirklich das Problem wirklich lösen.
Dann würde ich gerne nochmal zur Ausgangsfrage des Gesprächs zurückkommen. Sie beschäftigen sich schon ganz lange mit dem Waschbär. Was ist er jetzt? Ist er ein Problembär oder ist er eine Bereicherung für unsere Tierwelt?
Als Wissenschaftler will ich mich da gar nicht so wertend zu äußern. Er ist einfach da. Wir werden uns mit ihm arrangieren müssen, ob wir nun wollen oder nicht.
Sagt Ulf Hohmann. Er ist Wildbiologe, arbeitet an der Forschungsanstalt für Waldökologie und Forstwirtschaft Rheinland-Pfalz in Trippstadt und beschäftigt sich seit vielen Jahren mit Waschbären in Deutschland. Vielen Dank, Herr Hohmann.
Bitteschön.
Zum Schluss dieser Sendung geht es um Geräusche, die in unserer Umgebung zu hören sind. Oder negativ gesagt, um Lärm. Kommt halt immer darauf an, wie man diese Geräusche empfindet. Weil es zuletzt in Frankreich so viele Klagen gegen Geräusche auf dem Land gab, gibt es dort nun seit Ende Januar ein Gesetz, das Gerüche und Geräusche auf dem Land schützt. Man kann nun nicht mehr dagegen klagen. Und das erleichtert manchem Bürgermeister die Arbeit. Stefanie Markert hat zwei Dörfer bei Paris besucht und dort ganz genau hingehört.
Genau so klingt es in Offen, ein schmuckes Dorf im Département Yvelines, nur 60 Kilometer südwestlich von Paris. Knapp 1000 Einwohner, die Schule zweistöckig, das Rathaus modern. Ein Traktor parkt am Dorfausgang halb auf der Straße. Über 30 Familien haben sich seit dem ersten Lockdown in der Hügellandschaft angesiedelt. Die Konflikte haben zugenommen, die Mähdrescher zu laut, der bellende Hund stört und erst die Glocken. Es kommt nicht in Frage, die Kirchenglocken nicht mehr zu läuten. Das sind die Neuankömmlinge, die sich drüber aufregen. Früher gab es keine Beschwerden. Sagen die Alteingesessenen. Ihre Bürgermeisterin Jeannie de Michelis ist 83 Jahre alt, hochgewachsen, ein Energiebündel, das Ruhe bewahrt. Sie steckt in eng anliegenden Hosen und knallrotem Pulli, ist perfekt frisiert und scheut auch die Kamera des extra angereisten TV-Senders France 2 nicht. Ich sage ihnen, dass sie sich dran gewöhnen werden. Ich glaube im Gegenteil, dass wir privilegiert und sehr glücklich sind, hier auf dem Lande zu leben. Und deshalb will ich absolut, und das sage ich schon seit Jahren, dass man dieses Umfeld schützt, diese Lebensqualität, die wir hier haben. Genau das hat Frankreich mit dem Gesetz über das sensorische Erbe des Dorfes getan. Auch Gerüche von Mist und Dung sind nun geschützt. Vor ein paar Jahren noch hat ein Hahn die Richter im selben Departement beschäftigt. Eine Anwohnerin konnte nicht mehr schlafen. Der Hahn sollte das Zeitliche segnen, wurde aber nach dem Aufschrei der Weltpresse begnadigt. 10 Kilometer weiter, im Norden Wald, im Süden Feld und mittendrin Saint-Hilarion. Auch 1000 Einwohner, dazu ein Aldi, ein Gemeindesaal und eine Kirche aus dem 12. Jahrhundert. Die Vögel zwitschern bis Michel, der Holzfäller, mit seinem uralten Vehikel vorbeituckert. Ob ihn die Geräusche seines Dorfes stören? Nein, gar nicht. Wir sind doch Bauern von hier. Die Glocken, die Hähne, die Hühner, die Enten, die Schweine stören uns überhaupt nicht. Im Gegenteil, das muss so bleiben. Jetzt schützt das Gesetz die Geräusche im Dorf, die Kirchenglocken, Hühner, Enten, alles, was singt und Lärm macht. Und wer das nicht hören will, soll in der Stadt bleiben. Voilà, Madame. Und die Jugend? Die schlendert unter Kopfhörern durch Saint-Hilarion, so wie Romain. Ach, das alles hat mich nie gestört. Ich habe hier nie auf die Kirchenglocken geachtet, sie gar nicht gehört. Vielleicht, weil ich immer meine Kopfhörer aufhabe.
Das war für heute die Umweltsendung Global. Danke fürs Zuhören. Mein Name ist Dominik Bartoschek.